Mein ganzer Beruf ist darauf ausgerichtet, Fehler zu machen, um von da aus wieder neue Dinge zu entwickeln. Also das ist ein andauernder kreativer Prozess. Und ich war nicht so gut im Rekapitulieren von Dingen, fehlerfrei, sondern eher eben aus einer Situation etwas machen.
Moin, moin, Hamburg!
Moin, heute ist Sonntag, der 15. Januar 2023 und ihr hört die erste Folge des Podcasts vom Hamburger in diesem noch so jungen, frischen Jahr. Unser Gast in dieser Folge ist Julia Wendt, Pianist, Entertainer, Tischtennisspieler und ich bin Regine Marxen, Autorin beim Hamburger und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich riesig, dass ihr uns auf unserer Reise durch die Hamburger Kultur- und Kreativszene begleitet. Hier lernt ihr die Leute kennen, die Hamburg zum Klingen bringen, die Sound, Farbe und starke Ideen in die Stadt bringen. Es sind Menschen, die uns begeistern und die eigentlich jeder und jede hier in Hamburg und darüber hinaus kennen sollte, finden wir. Wir, das ist das Team vom Magazin Der Hamburger. Redakteure, AutorInnen, Fotografen und Fotografinnen, Friends and Family. Das großformatige Coffee Table Magazin erscheint viermal im Jahr mit besten Fotos und pointierten Texten und ganz viel Hamburg-Liebe. Wir sind derbe parteiisch und hundertprozentig begeisterungsfähig, wenn es um Hamburg geht. Wir entdecken hier aber auch immer wieder Neues. Manchmal aber lieben wir auch das Alte.
Hier spricht der Hamburger. Lieblingsorte. Orte.
22 Minuten dauert es, laut Google Maps, vom Lessingtunnel in Altona bis zur kleinen Rast. Bei Hamburger Wetter mit bisschen Wind und feuchter Luft dauert es ein bisschen länger, aber nach knapp 30 Minuten parke ich mein Fahrrad vor der kleinen Rast. Die kleine Rast, das ist ein Imbiss und sie liegt ein Stückchen hinter Teufelsbrück, da, wo ein breiter, asphaltierter Weg entlang der Elbe führt. Gegenüber baut Airbus Flugzeuge, manchmal starten sie auch hier. Das hört ihr gleich selber. Ich klopfe an die geschlossenen Rolläden. Der rechte surrt geräuschvoll nach oben. David Pohle steht dahinter, ein großer Kerl mit breiten Grinsen und grau-schwarzer Pudelmütze auf dem Kopf.
Moin.
David ist Herausgeber und Chefredakteur vom Magazin Der Hamburger. Eigentlich klingt sein Moin freudiger, aber er ist stark mit Ein- und Umräumen beschäftigt. Denn seit dem 1. Januar ist er auch Chef in der kleinen Rast. Verleger und Imbisswirt. Dass das zusammengeht, hat auch viel mit diesem Ort zu tun, oder?
Naja, das war schon immer einer meiner Lieblingsorte. Hier in den Städten, Elbuferweg, vor der kleinen Rast zu sitzen. Und nachdem wir mit dem Hamburger vor wenigen Tagen offiziell die neuen Pächter der kleinen Rast geworden sind, ist es noch mehr Lieblingsort, weil ich endlich mal einen Arbeitsplatz habe, wo ich über den Tresen direkt auf die Elbe gucke. Also ich glaube, als ich 16 war, ungefähr vor 40 Jahren war ich das erste Mal hier. Und natürlich immer Fritten, ich am liebsten mit Mayo. Und als wir ein bisschen größer wurden, haben wir die ersten Biere getrunken, schön auf dem Stuhl geflitzt oder gleich auf der Mauer oder die Füße auf der Mauer oder im Sand. Und im Prinzip hat sich daran nichts verändert.
Nur, dass du jetzt hinter dem Tresen stehen hast. Erzähl nochmal, wie genau ist es dazu gekommen?
Ja, habe ich schon häufiger erzählt, aber hier natürlich noch nicht. Ich gehe hier immer Silvester hin und trinke noch zwei Jahresabschlussbiere. Vielleicht gibt es am Ende noch einen kleinen Helbing. Und dann klopft man sich auf die Schulter gegen 18 Uhr, wenn es dunkel ist. Drüben gehen die ersten Raketen hoch. Und sagt, wir sehen uns nächstes Jahr. Und vor genau einem Jahr haben die damaligen Pächter, Frank und Conny, gesagt, ja, eigentlich sollte das ihr letzter Tag sein. Und dann habe ich gesagt, was, euer letzter Tag und ich weiß von nichts. Und dann haben sie gesagt, ja, wir hängen jetzt noch ein Jahr dran. Naja, dann habe ich gesagt, dann kann ich das ja übernehmen. Das haben sie so ein bisschen weggelächelt und dann gingen wir halt auseinander und wir sprechen nächstes Jahr. Und einige Tage später habe ich sie wieder kontaktiert und gesagt, das war übrigens keine Schnapsidee. Da haben sie gesagt, ja, das haben wir uns schon fast gedacht, aber wir haben schon jemanden anderen. Hi, da muss ich schon sagen, das war irgendwie, ich hatte mir das schon alles so schön vorgestellt. Und irgendwie war so ein bisschen, wurde ich so ein bisschen flügellahm, habe dann aber immer den Kontakt gehalten und mich regelmäßig gemeldet. Ich habe in meinem Telefon so viele schöne Fotos von der kleinen Rast mit einem Bier, mit Fritten, mit dicken Dampfern, mit Abendsonne, mit Morgensonne und so weiter. Habe es immer geschickt und gesagt, ich stehe bereit. Und Anfang Juli riefen sie mich an und sagten, alles klar, wir können reden. Da war klar, dass der andere irgendwie ausgeschieden war. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen, bin runtergefahren und wir haben uns ganz hamburgisch tief in die Augen geguckt und die Hand gegeben. Frank hatte vorher noch gefragt, hast du gastronomische Erfahrung? Ich konnte nur darauf verweisen, dass ich gerne ausgehe, esse, trinke, auch Flaschenbier eben an der Elbe oder Fritten am Kiosk. Dann sagte, hast du dir das gut überlegt? Konnte ich ganz klar beantworten mit Nein. Und ja, dann haben wir es besiegelt. Und dann hatte ich natürlich ein halbes Jahr Zeit, um mich so gedanklich darauf vorzubereiten und eine ganze Batterie von Aufgaben abzuarbeiten, wie zum Beispiel eine Gesellschaft, ein Konto, eine Gaststättenunterrichtung zu machen, sowas wie ein Gesundheitszeugnis und. Und dann war auf einmal 1. Januar und wir haben geöffnet und es war so voll wie noch nie. Fahrradfahrer können ja dann nicht mehr durchfahren, das ist insofern ein toller Aspekt für die Sicherheit, wenn man absteigen muss, weil so viele Leute vor unserem Kiosk sind.
Blick nach vorne. Was plant denn der Hamburger hier an diesem Ort, an dieser Stelle?
Naja, wir sind vermutlich der einzige Verlag, also in Hamburg ziemlich sicher, in Deutschland wüsste ich jetzt keine anderen und weiter will ich gar nicht gucken, aber der einzige Verlag, der quasi in Bestlage einen eigenen gastronomischen Betrieb hat, wo man sich überhaupt nicht verstellen muss. Sogar wenn hier gar keiner käme, würde ich immer noch an der Elbe sitzen und dieses schöne Hamburg-Gefühl haben. Und zu den Planungen werde ich ganz viel gefragt. Baust du alles um? Änderst du den Namen? Wird es ab jetzt Krabbensuppe oder Champagner oder was auch immer geben? Und ich kann nur sagen, wir nähern uns der Sache ganz, ganz behutsam in kleinen Schritten. Sind immer hier. Nie werden wir was ändern am Namen. Es wird immer die kleine Rast heißen. Es wird auch nicht die kleine Rast bei der Hamburger oder irgendwie sowas heißen. Es wird immer Currywurst und Fritten geben. Ganz vielleicht später mal Fischbrötchen, wenn wir wissen, wie man sowas lecker und appetitlich organisiert. Wir haben tolle Biere. Neben unseren Freunden von Ratsherrn, deren Sorten wir quasi alle, jedenfalls die gängigen im Programm haben, kann ich jetzt endlich auch mal einen eigenen Laden betreten, der eine ganze Batterie von Hellen aus Bayern hat, die ich so liebe, wie Tegernseher oder Flötzinger oder Bayreuther oder so ein Zeug. So ist die Planung. Jetzt sammeln wir langsam ein immer größeres Team zusammen von Leuten, die Bock haben zu arbeiten, die Bock haben hier zu sein und die einfach so sich für nichts zu schade, einfach richtig gut arbeiten können. Die müssen alle zusammenpassen, damit man ein homogenes Team hat und ja, perspektivisch, also im Augenblick ist es so Januar, Februar, immer Samstag, Sonntag, das ist fix und ohne mich jetzt festzulegen, aber vielleicht so bummelig um Ostern herum oder Anfang April, wollen wir häufiger offen haben, eventuell auch schon früh morgens. Hier ist immer die Hölle los mit Leuten, die mit dem Fahrrad ins Büro fahren und Spaziergänger mit Hunden, denen vielleicht zumindest mal einen Kaffee und ein Croissant anbieten. Ja, und im Sommer könnte ich mir vorstellen, dass es hier ganz schön voll werden kann. Und darauf stellen wir uns ein, indem wir als erste Sofortmaßnahme eine zweite Kasse gekauft haben, damit möglichst alle Leute, die hier gerne was zu trinken oder zu futtern haben möchten, nicht so ewig lange anstehen müssen.
Das ist sicherlich eine gute Maßnahme.
Ja, das ist eine gute Maßnahme. Das ist natürlich immer, wenn man, egal wie alt man ist, aber Jungunternehmer in diesem Bereich, erstmal muss man natürlich immer unglaublich viel Geld ausgeben. Aber irgendwie bringt es total Spaß und ich kann mich gar nicht erinnern, neben dem Hamburger, wann ich das letzte Mal beruflich etwas gemacht habe, was mich so berührt und so viel so anfixt, wo ich einfach so viel Spaß dran habe, das eben auch richtig gut zu machen.
plädiere ja für die vegane Currywurst. Ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja, ich habe heute bereits ein veganes Magnum-Eis gekauft. Ja, und die vegane Currywurst, ich weiß, sie steht ganz oben auf unserer To-Do-Liste.
Du suchst auch noch Leute, richtig?
Ich suche ich habe einen wirklich relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis und sogar aus der eigenen Familie gibt es eine ganze Batterie von Jugendlichen, die irgendwie so zwischen 16 und Mitte 20 sind. Mhm. Jetzt startet übrigens gerade eines dieser monströsen Flugzeuge auf der anderen Elbseite.
Man hat hier auf jeden Fall was zu gucken. Ich sagte ja mit Blick auf Airbus, ist schon eins gestartet. Dann war hier so ein Dampfer und jetzt startet nochmal so ein dicker Vogel, ne?
Ja, also irgendwie, also ich finde, also langweilig ist es jedenfalls überhaupt nicht. Manchmal ist es so, dass wenn hier ein Flugzeug bei Airbus landet, dann ist der Landeflug immer quasi über, nicht direkt über unsere Köpfe, aber über die Elbe zu Airbus ans andere Ufer. Ja. Und selten kommt es vor, dass dann gerade ein ziemlich großes Containerschiff einläuft oder ausläuft. Und dann hat man tatsächlich den Eindruck, die rauschen da irgendwie nur ein paar Meter rüber. Ich gehe davon aus, das hat alles seine Richtigkeit. Aber es ist jedenfalls total spannend und wir sitzen in der ersten Reihe, um uns das anzugucken.
Das bringt uns wieder zu den Leuten. Derzeit hast du Verstärkung aus der Familie, Freunde. Ich glaube, das ist sicherlich für den Übergang ganz schön. Langfristig könnte das vielleicht schwierig werden. Ein Arbeitsplatz with a view, wie man so schön sagt.
Ein Arbeitsplatz with a view, ja, ja. Also viel mehr geht eigentlich nicht. Also jeder, der es hört und das Gefühl hat, er mag anpacken, hat eine wirklich fröhliche, gut gelaunte Ausstrahlung, ist also herzlich willkommen, sich zu melden. Und dann gucken wir mal, ob er einen Platz hier im Team haben kann. Mhm. Das steht ja häufig so in Bewerbung, Teamfähigkeit, und das sagen immer alle Leute so irgendwie teamfähig. Meistens sieht man es dann, wenn man einen Tag zusammengearbeitet hat, stimmt die Chemie oder nicht? So, und es ist nicht so wichtig, ob jemand ein Glas richtig balancieren kann oder so. Das ist alles Sachen, die lernt ja jeder. Aber irgendwie Einsatz und Bock auf die Sache, das ist hier so die Grundvoraussetzung. Wir suchen übrigens, das ist tatsächlich auch perspektivisch, wenn es im Sommer häufiger offen hat, auch jemanden, der Lust hat, die Toilette zu betreuen. Mhm. Mann, Frau, alt, jung, ist völlig egal. Auch da muss natürlich trotzdem genauso nett und zuverlässig sein wie in den anderen Positionen.
Ich glaube, da kommt jetzt gerade ganz viel Ideen-Input und ich kann mir gut vorstellen, dass vieles auch spontan sein wird, oder? So nächste Woche, keine Ahnung, Lesung, Konzert, was auch immer hier so stattfinden kann und mag.
Genau, also theoretisch ist hier ja alles möglich. Mhm. So, wir haben direkt davor einen ziemlich breiten Sandstrand, den wir selber nicht bespielen können, bislang jedenfalls. Aber wir wollten dem Bezirksamt schon vorschlagen, ob wir vielleicht eine Strandpatenschaft übernehmen, damit der Strand hier immer blitzeblank ist und so weiter. Und wir dafür dann den in irgendeiner Art und Weise nutzen können. Das muss man alles sehen, das ist so Zukunftsmusik. Aber generell ist all das, was du gesagt hast und irgendwie noch viel mehr, natürlich easy möglich.
So beginnen Imperien.
So beginnen Imperien. Aber wenn es uns gelingt, weil ich auch keinen Zweifel habe, auf entspannte und, ich sag mal, hamburgische Art und Weise zu transportieren, dass der Hamburger und die kleine Rast eins sind, sich auch so verstehen sollen, dann ist das sicherlich eine tolle Sache für zumindest ein kleines Imperium innerhalb der Hamburger Stadtgrenzen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vom Imbiss geht's jetzt auf die große Bühne. Auf die in der Elbphilharmonie zum Beispiel. Am 6. Januar hat Joja Wendt dort gespielt. 1964 ist Joja in Hamburg geboren, im St. Georg Krankenhaus, aber dann flugs mit der Familie nach Istanbul umgezogen. Dort hatte sein Vater eine Stelle als Chefarzt im Krankenhaus bekommen. Es war sein Sehnsuchtsort. Eine leibliche Schwester hat Joja und 7 Stiefgeschwister. Eine große Familie, es war immer etwas los. Nach 3 Jahren zieht es Julias Mutter wieder nach Deutschland. Sie ist Sängerin, studiert Musik und arbeitet schließlich als Professorin am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Mit rund 18 Jahren kehrt Julia in seine Heimatstadt zurück. Er macht hier sein Abitur. Seitdem ist Hamburg sein Ankerplatz. Heute lebt er in Groß-Flottbeck. Sein Studio ist nicht weit davon entfernt. Gerne hätte ich ihn für diesen Podcast dort besucht, aber dieses Gespräch fand digital statt. Mich hat kurz vor unserem Gespräch dann doch noch Corona erwischt. Julia war übrigens auch erkältet. Wir hören uns beide ein wenig verschnupft an. Ein quietschfideles Gespräch, um es mit seinen Worten zu sagen, war es trotzdem. Und ein überraschendes. Wir sprechen über die Lust auf Wettbewerb, über Subventionen, die laut Julia Musiker satt machen und der Kreativität schaden, über das Hamburg der 80er Jahre, magische Momente und Erfolgsstrategien. Am Klavier und an der Tischtennisplatte. Aber starten wir mit dem Klavier. Wann, Julia, ist es in dein Leben getreten?
Das Klavier war immer da. Wir hatten immer Klavier zu Hause. Das war immer ein Instrument, was mich fasziniert hat. Meine ältere Schwester Klavier. Und das wollte ich unbedingt auch lernen und wollte ihr nacheifern. Und habe dann immer schon auf den Tastaturen rumgemacht. Und meine Mutter sagt auch, dass dadurch, dass ich so früh schon einfach so für mich spielerisch die Tastatur entdeckt habe, hat das habe ich so eine haptische, natürliche Art und Weise, mit dem Klavier umzugehen. Mhm. Und ich glaube, es hat mir schon geholfen.
Du sagst, als du in Hamburg ankamst, hat das Klavier dir auch geholfen. Inwiefern?
Na, ich bin dann hier sozusagen mit dem, was ich so drauf hatte, so halbwegs, bin ich dann so in diese Hamburger Szene eingetaucht. Ne? Und hier war ja eine Menge an Musik und die berühmte Hamburger Szene halt. Ne? Und dann gab es eine Kneipe, wo wir immer waren. Jeden Abend haben wir uns da getroffen, haben Musik gemacht. Und das war so die Zeit, wo ich dann sozusagen mit dem, was ich spielen konnte, dann da so eingetaucht bin und dann wahnsinnig viele tolle Einflüsse von allen Seiten bekommen habe. Ne? Und das war das Schöne. Ich habe mit berühmten Leuten zusammengespielt, mit nicht so berühmten. Wir haben Straßenmusik gemacht. Ich habe einfach wahnsinnig viel in Clubs, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, also jeden Abend gespielt und im Grunde da dann meinen Beruf gelernt.
Du sagst, das war so diese Zeit, die berühmte Zeit. Sprechen wir da so von den 80er? Wo sind wir da gerade? In welchen Zeiten?
Also die berühmten 70er Jahre habe ich nicht mehr mitgekriegt. So Onkel Pö, ne, das gab es nicht mehr so.
Ja.
Bei mir war es dann so am Großneumarkt. Da stand in jeder Kneipe stand ein Klavier und dann gab es hier eine quietschfidele Klavierszene, wo viele Pianisten sich trafen. Es gab auch große Vorbilder, die toll spielten und die man da auch dann gesehen hat und denen man über die Schulter geguckt hat. Und auf die Art und Weise habe ich eben viel so direkt lernen können. Ne? Das ist einfach, hat auch nochmal eine andere Nachhaltigkeit, wenn man das direkt von den Meistern sozusagen sieht und lernt und direkt dabei ist, als wenn man das jetzt nur sozusagen von YouTube oder so aufnimmt. Ne? Also das ist einfach, wenn man dabei ist, hat das nochmal einen anderen Impact.
Quietschfidel, sagtest du gerade eben. Das Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut, das nur nochmal eingeschoben.
Quietschfideles Biotop war das. Subkulturelles Biotop.
Nenn doch mal ein paar wichtige Stationen. Du sagtest, du hast mit ein paar bekannten Leuten gespielt. Einer davon hatte ich auch entdeckt und mit auf Tour genommen, soweit ich gelesen habe. Erzähl doch mal, was waren die prägenden Stationen für dich in deiner Karriere in Hamburg?
Also es gab hier meine erste Schülerband, dann haben wir gespielt in der Fabrik. Das war so ein Ort in Altona, ne? Also in Ottensen, die Fabrik. Das war so ein kultureller Ort, wo viele Bands spielten, auch internationale Stars. Und da hatten wir eben damals als Schülerband die Chance, als Vorprogramm für so einen Hamburger Lokalmatadoren zu spielen. Und das war schon mal so ein, nach dem Motto, ey, man spielt schon mal auf der Bühne und so. Das war echt, ne, so vor Leuten und das war schon mal irre. Und dann bin ich halt mit meinem Klavier losgezogen. Ich hatte so einen VW-Bus und da stand ein Klavier drin. Und damit war ich sozusagen als Pianist, der mal normalerweise darauf angewiesen ist, dass irgendwo ein Klavier steht, war ich flexibel. Konnte das immer mitnehmen, hab's ausgeladen, hab da gespielt für Leute, wieder eingeladen. Ich hatte auch Energie damals, hab mir einfach einen geholt, mit dem ich dann zu zweit das Klavier immer auch Treppen hochgeschleppt habe oder weiß ich was alles, ne? Und damit hatte ich, wenn man so will, das denke ich aber, das kommt mir jetzt erst, hatte ich wahrscheinlich auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Pianisten, weil ich natürlich ein flexibler Pianist war. Das war ein akustisches Klavier tatsächlich, ne? Also kein Digital oder irgendwas in der Richtung, ein akustisches Klavier. Und dann hatte ich die Chance erstmal so, also neben den anderen Pianisten, die hier waren, wo ich eine Menge gelernt habe, aber du musst dir vorstellen, jeder Pianist, der da spielte, brachte ja was Eigenes, Individuelles mit, was man sich abgucken konnte. Ne? Also jeder hatte irgendwas beizutragen zu der Stilistik und hatte neue Ideen und so weiter. Das ist wie so ein Bahnhof gewesen, von überall kamen Leute. Und später, das war also, man wurde so getriggert im besten Sinne. Das ist halt etwas, was man nicht erzwingen kann. Also man ist entweder da, wo es passiert oder nicht. Das ist, ich habe oft gehört später von Pianisten, die gesagt haben, ey, du hast so ein Glück, du hast die Gnade der frühen Geburt, dass du genau da warst, der Nukleus, da, wo es passiert ist. Und dann waren es eben auch so Lokalmatadoren, die dann schon gespielt haben, so wie Abi Wallenstein, zum Beispiel so ein Blues-Typ, der Gitarre spielte, der mich immer mitnahm, ne, mit meinem Klavier. Und dann spielten wir irgendwo, wir waren zu dritt, Henry Hagen, Abi Wallenstein und ich, wir waren so ein Dreier-Dings, er spielte Mundharmonika, der Henry, Abi sang und spielte Gitarre und ich spielte Klavier. Und da habe ich eine Menge gelernt, auch in dieser Dreierkombi. Wie begleitet man? Wie soliert man? Wie adressiert man auch ein Solo oder wenn man alleine spielt, das an die Leute, sodass die dann auch weißt du, reagieren und dass man so die Interaktion und so, das habe ich da wirklich gelernt. Und mich einzufinden in dieser Dreiergruppe. Und ich war ja doch der Jüngste. Dann wurde eine damals sehr, sehr berühmte Sängerin, hier so auch lokal war, Inga Rumpf, auf mich aufmerksam. Das ist eigentlich eine Rocksängerin gewesen, die dann aber ein Jazzprogramm machte. Und dann habe ich sie begleitet mit meinem Quartett, ne, mit also Saxophon, Bass, Schlagzeug und ich. Und wir sind dann auch, also wenn Abi Wallenstein mehr so lokal war, war sie schon so überregional in Deutschland. Und dann waren wir halt jeden Abend hier im Sperl und dann kam es eben auch vor, dass internationale Leute da reinkamen. Ne? Ich hatte die Chance, dann mit AC/DC's Angus Young zusammenzuspielen, der die Western-Gitarre von der Wand nahm und mit mir Highway to Hell gespielt hat. Also sowas passierte da eben. Und eines Abends saß ich da und Joe Cocker kam rein. Ich glaube, darauf spielst du an. Und das war auch so, dass ich spielte so einen Blues-Rock-Titel von Muddy Waters, den ich von Vince Weber, meinem großen Vorbild hier, so einem Pianisten, gelernt hatte. Und er sagte, ey, das ist super und fragte mich dann, ob ich nicht sein Vorprogramm machen könnte nächsten Tag. Das war ihm nämlich ausgefallen, damals als er auf der Sporthalle. Und habe ich gesagt, was ist das denn für ein Riesenangebot? Und bin da dahin, habe gespielt und dann, oder erst war ich unsicher, habe gesagt, sag mal, wie stellst du das vor? Soll ich da jetzt, ne, was spiele ich denn? Sagt er, ich spiele genau das, was ich gerade gehört habe. Und dann werden es die Leute auch lieben. Und so war's. Dann habe ich da gespielt und die Leute sind total abgegangen und dann hat er mich mitgenommen auf deutschlandweite Tour. So, und da habe ich erst die Vision entwickelt, dass es möglich war, alleine mit dem Klavier vor Tausenden von Leuten zu spielen. Alleine. Weil ich hatte ja vorher eher so ein, weißt du, ich hatte das Gefühl, ich bin so in so einer Band mit einem anderen Gitarristen, der vorne singt oder mit einer Sängerin, die sozusagen die Frontfrau ist. Aber dass ich plötzlich der Frontmann bin und das da klar mache vor Tausenden von Leuten. Das war mir bis dahin noch gar nicht so bewusst. Und im Grunde ist da meine Berufsidee geboren.
Dafür braucht es natürlich neben dem musikalischen Geschick und dem musikalischen Talent auch gewisse Entertainment-Talente, oder? Hattest du die schon immer?
Naja, wir hatten ja vorhin schon kurz gesprochen. Ich habe viele Geschwister. Also bei uns zu Hause war immer eine Menge los. Also wir haben, die Kommunikation war bei uns ganz groß geschrieben, ne? Weil du musst dich mal unter, also ich war eins von 9 Kindern und wir waren immer sehr, sehr dicht so. Da muss man sich behaupten, sonst hast du keine Chance. Das heißt also, da ist Kommunikation ein wichtiges Element. Und das ist auch vielleicht etwas, oder mein Glück gewesen, weil als Pianist ist man doch schon sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem Instrument. Das heißt also, man ist für sich und alleine. Aber dadurch, dass ich den Ausgleich hatte in der Familie, war das einfach perfekt. Ne? Das ging super. Was ich nochmal sagen wollte, kurz zu Joe Cocker, weil die Leute immer sagen, Mensch, hast du aber Glück gehabt, dass du den getroffen hast. Das war auch Glück. Aber ich habe gerade neulich ein Interview gelesen, von jemand, der gesagt hat, man soll nicht Erfolgskonzepten hinterherjagen, sondern man muss selber für sich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass einem glückliche Fügungen begegnen und dass man dann zugreifen kann. Ich wusste das ja nicht. Ich hab einfach viel gespielt, viel geübt, hatte das Repertoire drauf und dann kam zufällig genau der glückliche Moment, der dieses Repertoire abgerufen hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, pardon, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich muss jetzt aber, was gab es denn damals als Erfolgskonzept? Ich muss jetzt sozusagen der Pianist von Udo Lindenberg werden, weil das war das Maximum, was ich dachte, dass ich erreichen kann. Ich muss jetzt da sozusagen drauf hinarbeiten, weil das wird dann sowieso nichts. Sondern du musst sozusagen auf dich selber hören, das, was du glaubst, dass dir Spaß macht und was zu dir passt. Und dann kommen Momente und da muss man dazugreifen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in diesem Interview gesagt wurde. Hm. Weil mich immer wieder Leute fragen und sagen, sag mal, wie ist denn das passiert bei dir und wie kann ich für mich die Voraussetzungen schaffen dafür, dass mir sowas passiert? Man kann einfach nur auf sein eigenes Herz hören und dafür brennen und dafür arbeiten. Klar, ich war natürlich einer, der im Studium nachher, wenn die alle anderen um 12 Uhr nachts übrigens, ne, den Überraum verlassen haben, um ins Bett zu gehen, habe ich nochmal 2 Stunden extra gemacht und bin bis 2 geblieben und dann morgens um 6 wieder raus. Also ich habe immer noch mal mehr Input gegeben, ich habe immer noch mal mehr Gas gegeben als die anderen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht besser als die anderen. Aber das hat mir am Ende zum Vorteil gereicht.
Bist du ein ehrgeiziger Typ?
Ich bin eher so ein nerdiger Typ. Ne? Ich grab dann rein und also man muss sagen, dass eine Stunde am Klavier fühlt sich für mich an wie 5 Minuten. Das ist wie wenn jemand sich im Computer verliert oder irgendwie Spiele spielt oder irgendwie das ist für mich, oder TikTok guckt oder keine Ahnung. Das ist für mich, sind eine Stunde üben, sind 5 Minuten. Das heißt also, ich bin da so drin und in dieser Welt und da kann ich sehr nerdig werden. Ehrgeizig bin ich, vielleicht das falsche Wort, ich bin eher competitive. Also ich bin eher jemand, der die Challenge sucht und dann versucht sozusagen nochmal mehr Gas zu geben als die anderen. Ohne denen jetzt was wegnehmen zu wollen. Aber ich merke das einfach für mich selber, dass ich, vielleicht kommt es auch daher, weil ich das Gefühl habe, also im Studium zum Beispiel habe ich mir gedacht, ey, ich bin hier der Schlechteste. Was ist denn los hier? Ne? Ich muss noch mal mehr Gas geben. Und die anderen haben immer gedacht, ey, boah, was spielt der schon gut? Weißt du, das ist immer so eine eigene Wahrnehmung gewesen. Vielleicht ist das sozusagen der Trigger gewesen, warum ich immer noch mehr gemacht habe.
Das Scharlatan-Syndrom. Daran leiden doch ganz viele, oder? Dass sie auf großen Bühnen stehen und immer noch das Gefühl haben, gleich wache ich auf und die Menschen realisieren, dass ich das gar nicht kann, was ich kann.
Aber das ist inzwischen gar nicht mehr so bei mir. Also es ist nicht so, ich bin auf der Bühne und weiß schon, was ich kann und ich weiß auch, wie ich die Leute erwische und weiß auch, dass ich Dinge kann, die kann ich besser als jeder andere. Das weiß ich, ne? Also inzwischen habe ich das gelernt. Aber im Studium habe ich gedacht, oh boah, ey Leute, was ist denn hier los? Da war so viel, du musst dir vorstellen, im Studium kommst du mit der Top Elite zusammen von Leuten, die sich entschieden haben, diesen Beruf zu ergreifen. Also das als Beruf zu machen. Das heißt, du kommst aus einer, okay, ich habe auf einer Szene, wo ich viel gelernt habe, was die dann nicht hatten. Aber das waren alles Top-Leute. Die kamen aus Japan, die kamen aus Amerika, ich war wie international studiert. Ne? Also ich war sozusagen mit den Top-Leuten zusammen. Und
was hast du genau studiert? Würdest du das nochmal kurz erzählen?
Achso, ich habe also Jazz, wenn du so willst, ein Diplom gemacht für Jazz. Ne? Mhm. Heute würde man sagen Master. Ja. Ich habe Musik studiert, ne? Und zwar nicht auf Lehramt oder sowas, sondern richtig als Diplom. Das heißt, ich war in der höchstmöglichen Ausbildungsstufe eines Pianisten im Fach Jazz. Hm. Aber wir mussten auch Klassik machen. Ne? Das heißt also, du spielst Klassik und Jazz beides. Ich bin zwar jetzt kein klassisch ausgebildeter Pianist, aber wir haben das immer nebenbei gemacht noch. Ne? Und das hängt ja auch mit Technik zusammen und da musst du Technik üben und du musst viele Sachen üben. Und alle Leute von international, kannst du dir vorstellen, was das für eine Konkurrenz ist, eine internationale Konkurrenz, die alle in meinem Alter die Besten waren. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass, also jetzt im Nachhinein, dass da war ich einer von vielen.
Du hast gerade eben gesagt, heute weißt du, was du kannst, du weißt auch, was du nicht kannst. Was kannst du, was kannst du nicht?
Ich weiß, dass durch meine Ausbildung als Jazzpianist, ich kann mich immer retten auf der Bühne. Das heißt, ich habe keine Angst, irgendwie total zu versagen. Und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, ich gehe da raus und weiß, egal was passiert, egal welches, ich habe alle Situationen schon durch. Ich habe Leute, die rumgepöbelt haben gehabt. Ich habe alles durch gehabt schon da auf der Bühne. Das Klavier war kaputt, da fehlen Tasten. Der Stuhl brach zusammen. Seiten sind gerissen. Also viele, viele Situationen, wo andere weinend rausgelaufen wären, habe ich schon durch. Das heißt also, mich kann so leicht nichts schocken. Und insofern gehe ich mit einer Sicherheit auf die Bühne oder wo ich weiß, Leute, ich weiß auch genau, welches Repertoire zu welchem Moment gut ankommt. Ich kann auch kurzfristig umswitchen. Ich kann also, wenn ich merke, oh, die Stimmung ist in die Richtung, dann ändere ich das Programm schnell. Mhm. Oder ich verspiele mich und nutze den Verspieler, um neue Ideen zu entwickeln auf der Bühne. Ich weiß, das ist ja etwas, wo du sozusagen als Prozess aus dem Moment heraus dann neue Dinge entwickelst. Insofern geh ich mir da sicher auf die Bühne, wo mich nichts richtig schocken kann. Weißt du, das darf nicht dazu führen, dass man mit so einer Sicherheit auf die Bühne geht, nachdem ich dachte, mir kann eh nichts passieren. Also ich bin nach wie vor angespannt und ich brauche diese Konzentration. Aber es ist keine Anspannung, die mich auf irgendeine Art und Weise paralysieren würde.
Was kannst du nicht? Wo sind die Schwächen des Julia Wendt?
Ich brauche immer eine Umgebung von Wohlwollen, um beste Leistung zu geben. Was ich nicht gut kann, ist, ein klassisches Werk zu spielen vor Leuten, die da mit den Noten sitzen und sagen, ah, da hat er sich verspielt, da, ach, guck mal, da ist und so weiter. Das könnte ich nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, wofür ich klassische Pianisten bewundere, die da mit einer Sicherheit und einer schlafwandlerischen Selbstverständlichkeit durch klassische Werke durchgehen und die dann auch möglicherweise Fehler in Kauf nehmen oder einfach wenig Fehler machen. Das wäre zum Beispiel für mich, mein ganzer Beruf ist darauf ausgerichtet, Fehler zu machen, um von da aus wieder neue Dinge zu entwickeln. Also das ist ein andauernder kreativer Prozess. Mhm. Und ich war nicht so gut im Rekapitulieren von Dingen fehlerfrei, sondern eher eben aus einer Situation etwas machen, wenn du ungefähr verstehst, was ich meine. Das gilt auch übrigens im Verbalen. Also ich könnte auch spontan reagieren auf Dinge, die passieren im Publikum, verbal.
Wenn du jetzt die jungen Kollegen heute dir anschaust, wie die in diese Szene, in die Hamburger Musikszene eintauchen, hat sich da viel geändert? Ist das heute immer noch möglich nach dem Prinzip, dem Erfolgsprinzip des Julia Wendt, oder hat sich das komplett gedreht in Hamburg?
Naja, erstmal war Corona ja eine Katastrophe für die Subkultur. Das sind ja ganze Bereiche verödet. Das ist ja furchtbar. Die Leute konnten nicht mehr spielen, die konnten sich nicht ausprobieren. Ich habe schon gesagt, ey, wenn ich in dieser Zeit groß geworden wäre, ich hätte mir diese ganzen, ich habe jeden Abend gespielt und habe mir da meinen Beruf gelernt. Mhm. Und das haben viele Leute, das werden wir erst Jahre später sehen. Das haben viele Leute jetzt gar nicht, das war gar nicht möglich. Aber generell muss man sagen, ist Hamburg immer noch eine Superstadt für junge Leute. Und da passiert so viel auf Open Stages, da passiert wahnsinnig viel auf dem Kiez, da gibt's Clubs, da treffen sich auch internationale Stars, die in Musicals spielen. Hier sind viele Musicals, es kommen viele Leute in die Stadt, die spielen. Wir haben eine starke Beziehung immer noch zu England. Hamburg ist eine Hafenstadt. Da passiert einfach viel, da ist viel, viel Austausch und ist sehr weltoffen. Und auch die Mentalität ist sehr, sehr offen. Insofern bleibt Hamburg nach wie vor, wie ich finde, die beste Stadt für junge Leute, die Musik machen wollen. Sogar vor Berlin noch. Berlin ist zwar auch wahnsinnig Subkultur, aber die Musik hat nicht so die Möglichkeit, also die bringt die PS nicht so auf die Straße wie in Hamburg. Ne? Mhm. In Hamburg hast du die Möglichkeit, auch mit der Musik gleich von vornherein schon ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil Leute dich engagieren, weil so weiter. In Berlin ist einfach too much. Das ist dann am Ende auch zu arm. Ne? Und Hamburg ist nach wie vor immer noch ein bisschen wohlhabender und dadurch hat die Musik eine höhere Chance, auch Zählbares zu erreichen. Oder ne, wenn du weißt, was ich ungefähr meine.
Aber du brauchst heute mehr Geld als früher, glaube ich, um in Hamburg zu starten, oder?
Das stimmt wohl. Wenn man so will, ist Hamburg da sehr viel mehr gentrifiziert. Hm. Aber ganz schlimme Beispiele sind München zum Beispiel. Da hast du überhaupt keine Chance als Musiker. München, Stuttgart, Frankfurt, da geht's noch. Leipzig ist noch sehr, sehr gut als subkulturelles Biotop, wie wir vorhin gesagt haben. Mhm. Aber es gibt eben viele Städte, wo es gar nicht möglich ist. Ich meine, in München hast du sogar eine Sperrstunde. Ich kenne viele Musiker aus München, die da abwandern, weil sie einfach keine Chance haben. Ne? Und dann noch schlimmer übrigens, das ist auch ein Aspekt, den wir hier ganz kurz ansprechen sollen, ist subventionierte Kultur oder subventionierte Hochkultur. Du konkurrierst da. Nehmen wir an, du hast eine Band oder ein Orchester, und du konkurrierst sozusagen mit subventionierten Orchestern, die fett bezahlt werden, jeder einzelne Musiker und noch 13. Gehalt und Auswahl und so weiter. Und die spielen dann für 500 Euro irgendwo. Und dafür sollst du ein ganzes anderes Orchester, das Ganze ist illusorisch. Das heißt also, das ist jetzt auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber Kultur und Kreativität und Subvention passt nicht zusammen. Nicht wirklich. Ich meine, das ist unpopulär, was ich hier sage, aber das, weil viele Leute davon leben. Und es gibt auch bestimmt sinnvolle Unterstützung und auch, dass Theater weiter offen bleiben können und dass man die Möglichkeit hat zu spielen. Aber ich habe oft Orchester erlebt, wo die Musiker auch einfach ihr Feuer verlieren, weil sie ihr regelmäßiges Gehalt haben. So schlimm das klingt.
Das klingt tatsächlich so, als müsste der Musiker ständig im Wettbewerbsmodus
das sage ich ja.
Um seine Existenz spielen. Das ist
ich sag dir, competitive, das ist übrigens etwas, was ich auch jungen Musikern hier zurufen muss. Du musst halbwegs competitive sein. Du musst versuchen, das Leben zu meistern. Du musst selber versuchen, mit den Herausforderungen, die das Leben bietet, da klarzukommen. Ich meine, sonst wird man depressiv. Du musst versuchen, also man muss eine Art von Wettbewerbsgedanken mitbringen, um auch kreativ zu sein. Denn du kriegst ja nur neue Ideen, wenn du denkst, wie kann ich jetzt ein Alleinstellungsmerkmal erreichen? Wie kann ich etwas erreichen, wo die Leute mich buchen und nicht den anderen? Wie kann ich da draußen Geld verdienen mit dem, was ich mache? Und da musst du kreativ sein und musst kreativ bleiben und musst Konzepte entwickeln. Das ist auch etwas, dass viele Leute, zum Beispiel viele junge Musiker, übernehmen Konzepte, die es schon gibt. Dann konkurrierst du mit so vielen anderen Menschen. Versuch dir ein eigenes Konzept zu entwickeln. Etwas, was es noch nicht gibt. Und da wirst du kreativ. Da ist der Punkt, wo man kreativ wird. Dann versuchst du, ich kann das nur so halbwegs erklären, aber verschiedene Stile zusammenzunehmen. Versuch doch mal, klassische Musik mit Jazz zu mixen und da was Eigenes draus zu machen. Nimm Hip-Hop und klassische Musik. Ich meine, das wird ja auch gemacht. Ne? Und versuche irgendwie, dein Zielpublikum damit zu erreichen, wo du sagst, ich bin der Einzige, der das macht hier. Nimm ich mal, oder? Ne, und dann mach's besonders gut. Und das ist ein viel schwererer Weg. Aber wenn du das geschafft hast, dahin zu kommen, dass du derjenige bist, der das macht und dann in dem Gedächtnis der Leute bleibst, nach dem Motto, ach, das ist der das und das gemacht hat, dann, glaube ich, hat man eine gute Chance. Und dann hast du plötzlich was Eigenes erreicht und dann verdienst du damit Geld und dann hast du plötzlich einen eigenen Sinn dafür, da so Vollgas zu geben. Als wenn du der 100.000. klassische Pianist, bis der Chopin spielt.
Lass uns noch mal auf eine andere.
Das ist jetzt, tut mir leid, wenn ich da so steil gehe mit der These.
Es ist mit Sicherheit eine in Teilen unbequeme These, aber vielleicht gibt's da ja Response drauf. Das würde mich interessieren.
Ja, und vor allen Dingen sozusagen sich einem. Also das hat ja mehrere Aspekte. Es gibt, du profitierst natürlich als klassischer Pianist auch von klassischen Strukturen. Das heißt, es gibt dann das Schleswig-Holstein Musikfestival, dann kannst du da spielen und so weiter. Das gibt's natürlich für etwas, wenn du etwas Neues machst, gibt's natürlich diese Strukturen gar nicht. Das heißt, du musst deine Strukturen selber bilden. Also es ist eine Menge Arbeit. Aber hinten raus, glaube ich, hat man mehr Chancen.
Lass uns noch mal auf eine andere Wettbewerbssituation eingehen. Lass uns mal über Tischtennis sprechen. Da hast du ja dir eine zweite Wettbewerbssituation geschaffen im Grunde. Du spielst für die erste Herrenmannschaft der SG Grün-Weiß-Rot-Nienstetten-TuS-Ostdorf in der Hamburg-Liga. Das ist die höchste Hamburger Spielklasse.
Verbandsliga, ja genau. Und ich bin in meiner Altersklasse bin ich immer so, ich bin Vizemeister und jetzt bin ich gerade... Also amtierender Vizemeister in meiner Altersklasse halt. Ich spiele jetzt auch die Weltmeisterschaften mit dem Oman im Januar. Gut, das ist jetzt kein Leistungsmerkmal, aber ich spiele da halt mit, weil in meiner Altersklasse halt, ne? Und da sind viele junge Leute natürlich, die das auch spielen. Aber das Schöne an Tischtennis ist, dass man das hohe Alter noch gut, da kann man noch gut mithalten, ne? Weil es geht um sehr feinmotorische Dinge, ne? Die Drehung des Balls und wie man da ist. Und klar sind die alle schneller und aber dann spielt auch Erfahrung und Routine eine Rolle und wann man am Ende den richtigen Aufschlag macht, den der andere da nicht kriegt und was ich weiß. Also das ist ein toller Sport und vor allen Dingen für mich natürlich großartig, weil es nicht so ein Verletzungssport ist, ne? Es ist kein Kontaktsport.
Stimmt, das wäre für dich ja eher semi-optimal, ne?
Genau, also nicht so wie Handball, Fußball oder so, wo man sich schnell verletzen kann. Und das war bei mir auch spielte eine Rolle, dass man schnell antizipieren muss, ne? Antizipation, schnell sein in der Birne. Und das ist hilft mir auch in meinem Beruf. Das heißt, man bleibt frisch.
Also es war eine strategische Wahl oder ist der Tischtennis in dein Leben gehüpft?
Auch viele, viele Sachen sind einfach so passiert.
Oder Tischtennisball.
Aber ich meine, was klar, viele Sachen passieren so. Aber am Ende denke ich, man greift ja auch nur zu. Natürlich hatte ich als Jugendlicher die Chance, andere Sportarten zu machen. Ich war gut im Volleyball, ich habe Fußball gespielt. Weißt du, man hat viele Sportarten gemacht, aber dass ich am Ende bei Tischtennis hängen geblieben ist, das muss ja irgendwie in mir drin gesessen haben. Das muss ja in mir drin gewesen sein, ne? Und dass es jetzt einem am Ende so gut tut, dass ich das sozusagen neben meinem Beruf so wunderbar noch weiter ausüben kann und dass es ein super Ausgleich ist, weil beim Klavierspielen sitzt man ja sehr viel am Klavier. Mhm. Man arbeitet zwar, aber sag mal, mehr mental oder sag mal mit dem Kopf.
Ist eher statisch.
Eher statisch, man bewegt sich nicht so viel. Und das als Ausgleich zu haben, ist super. Und das würde ich auch mal weitermachen. Ich bin aber auch, ich meine, ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Kitesurfer und war immer Skifahr-Junkie. Ich bin da früher in der Schulzeit, sind wir immer freitags nachmittags nach der Schule losgefahren in die Alpen, sind 2 Tage Ski gefahren, Samstag, Sonntag und Sonntag nach dem Skifahren wieder zurück und Montag wieder in die Schule. Also solche Sachen haben wir auch viel gemacht früher mit Kumpels. Mhm. Und es waren verschiedene Aktivitäten, die ich früher gemacht habe. Ich bin mal ein sehr aktiver Typ, aber irgendwie bin ich bei Tischtennis hängen geblieben. Und das ist natürlich auch eine 1-zu-1-Sportart. Das heißt, du musst dich auch mit deinem Gegenüber dann auseinandersetzen und dann im besten Falle gewinnen wollen.
Und im Januar, sagst du, steht ein großes Turnier an.
Das sind die Weltmeisterschaften der Senioren im Oman.
Aha.
Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, das wird übertragen irgendwie. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken.
Okay, das heißt, man kann Julia Wendt dann auch beim Tischtennis spielen zuschauen.
Ich mache es nur, weil ich Spaß habe. Ich bin an dem Sonntag in Kairo noch, weil da ein... Hast du die Geschichte mal gelesen, dass ich ein Klavierkonzert geschrieben habe für jemanden, der mit 60 noch gesagt hat, ich will nochmal ein Klavierkonzert spielen mit Sinfonieorchester? Und das war ein sehr reicher Ägypter.
Mhm.
Und jetzt sind die 5 Jahre um. Ich habe das gespielt, also ich habe vor 3 Jahren das Klavierkonzert für ihn geschrieben und er hat es jetzt geübt. Und am 15. Januar wird für das aufgeführt in Kairo. Und dann fliege ich sozusagen von Kairo am nächsten Tag zur Weltmeisterschaft in Oman.
Das ist aber auch ein illustrer Auftrag, den du da hast, oder?
Das war die allerbeste Geschichte. Kann ich kurz einmal anreißen?
Ja, bitte.
Ich krieg an einem Mittwoch im Mai 2019, war das, glaube ich, einen Anruf von eben diesem Mann. Und er stellt sich mir vor und sagt, und spricht auch übrigens fließend Deutsch, weil er hier studiert hat. Und ich nachher herausgefunden habe, dass das der reichste Afrikaner, glaube ich, ist, sogar Milliardär. Und sagte, ich muss Sie sehen, Herr Wendt, können Sie heute Abend nach Kairo kommen? Habe ich gesagt, tut mir leid, diese Woche kann ich gerade nicht. Nächste Woche hätte ich nochmal, Montag hätte ich Zeit. Sagt er, okay, dann kommen Sie nach London. So, ich fliege nach London in seine Villa in Chelsea. Er setzt sich hin und erzählt mir die Geschichte, dass er sein Leben lang eine Bucketlist hatte von Dingen, die er abarbeiten wollte. Und dann, als die Bucketlist leer war und er alles erreicht hat im Leben und auch stickereich ist, hat er gesagt, ich muss mir was Neues suchen, sonst kann ich mich gleich begraben. Und hat gesagt, okay, weil er immer ein Mann der Künste war und klassische Musik liebt, habe gesagt, ich möchte selbst Klavier spielen und mit einem Sinfonieorchester ein Konzert geben. Und dann fing er an, hat sich die Infrastruktur geschaffen, überall wo er auf der Welt, wo er ist, Klaviere angeschafft, 3 Klavierlehrerinnen, eine folgt ihm immer. Und dann hat er angefangen, Klavier zu spielen. Nach 2 Jahren hat er gemerkt, oh, ich bin nicht gut genug, dass ich ein Klavierkonzert spielen kann. Und kam dann darauf, mir muss eins komponiert werden, was leicht genug ist und so klingt, als könnte ich gut spielen. Ne? Und dann hatte er erst einen russischen Komponisten, der sagte, als er zurückkam in seinem Klavierkonzert, that sounded like a horror movie. Das war also Russian Contemporary Music und zeitgenössische Musik, das war überhaupt nichts für ihn. Der ließ auch nicht mit sich reden, nach dem Motto, kannst du das nicht mal ein bisschen mehr wie Brahms, Beethoven oder so Mozart machen? So, dann kam ich ins Spiel durch die ägyptische Klavierlehrerin, die halb Brasilianerin, halb Deutsche ist und in ihrer Jugend in der deutschen Nationalmannschaft der Eiskunstläuferinnen gelaufen ist. Und als die Mädchen Musiken für ihre Küren ausgewählt haben, hat sie Musiken von mir genommen und damit die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und die hat ihm gesagt, ruf den doch mal an, spielt intuitiv Klavier, der lässt mit sich reden, der kann symphonisch komponieren, mach das doch mal mit dem. Ja, und dann habe ich den Anruf bekommen und habe gesagt, das ist die geilste Story, habt ihm das komponiert und jetzt am 15. Januar führt er das auf. Bin ich gespannt.
Julia Wendt kommt viel rum in der Welt, aber du lebst in Großflottbeck, richtig? Mit deiner Familie. Wobei deine Kinder, die sind schon aus dem Haus. Ne? Deine Tochter lief hier gerade während des Interviews schon durchs Bild. Die sah mir schon so aus, als hätte sie das häusliche Nest verlassen, richtig?
Ja, die ist 22, wohnt in Berlin. Die haben bloß gestern hier gefeiert bei mir im Studio.
Ja.
Und deswegen war sie etwas... Die haben sich, glaube ich, gestern an die Rüstung geknistert.
Okay. Deine Kinder nochmal, Julius und Elisa heißen die. Sind die auch irgendwo musikalisch beheimatet? Konntest du die anstecken oder machen die was ganz anderes?
Sie sind sehr musikalisch, aber wir haben das nicht forciert, weil es ist meiner Meinung nach schwierig, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der da schon relativ erfolgreich etabliert ist. Wir wollten immer, dass sie ihr eigenes Leben leben und da dann erfolgreich sind. Ich zum Beispiel wurde auch nie von irgendwelchen Eiskunstlaufeltern getreten, sondern habe das immer aus mir selber gemacht, so heraus. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr viel gesündere Entwicklung, wenn man aus sich selber heraus Dinge macht. Und da sind die beiden super. Also man muss sich da gar keine Sorgen machen. Aber dass sie jetzt Profimusiker werden oder irgendwas in die Richtung machen, das haben wir nie forciert. Und das ist auch nicht gut, ehrlich gesagt. ein schwieriger Job. Sorry.
Wenn die sich irgendwann mal an ihren Vater zurückerinnern, wenn die dich beschreiben, was würdest du dir wünschen, was die sagen?
Ach, die werden, das weiß ich jetzt schon, die werden sagen, das ist ein durchgeknallter, aber verlässlicher und sehr lustiger Vater gewesen, der sich immer ums gekümmert hat, der sich auch, der im Grunde ja auch wirtschaftlich uns sozusagen unsere Ausbildung und so weiter ermöglicht hat und der darauf aufgepasst hat, dass wir unser Leben leben, so wie wir es leben. Und das machen, sagen die ja jetzt schon. Insofern habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Ansonsten, so ein richtiges Vorbild ist eher meine Frau. Also menschliches Vorbild, weil dazu bin ich zu sehr Kind geblieben. Höchstens Vorbild im Sinne von, ich versuche die Sachen strukturiert anzugehen und vor allen Dingen zu Ende zu bringen. Mhm. Das wird häufig unterschätzt, dass man tolle Ideen hat und so weiter, aber man muss sie dann, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die PS auch auf die Straße bringen.
Ja.
Und das kann ich ganz gut.
Lass uns mal ein Gedankenexperiment als letztes nehmen. Wenn du noch 24 Stunden in Hamburg verweilen dürftest, dann müsstest du die Stadt verlassen. Für immer. Unwiederbringlich. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg treiben?
Naja, ich müsste mich darum kümmern, dass ich meinen Flügel mitnehmen kann oder irgendwas, ne? Was, dass ich ein paar Sachen mitnehme, die mir wichtig sind. Meine Familie einpacke, gucke, dass wir irgendwo an einem sicheren Ort sind. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Nach dem Motto, geht hier die Welt unter oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nie zurückkehren.
Vielleicht irgendwann mal. Also Hamburg existiert schon noch, aber du müsstest umziehen für ziemlich lange Zeit und hättest keine Zeit zurückzukehren. Wir gehen das mal weniger dystopisch an.
Ich würde natürlich Menschen aufsuchen, ich würde natürlich Freunde besuchen noch. Ich würde versuchen, Abschied zu nehmen von Leuten. Orte vielleicht nicht, weil Orte sind, weil haben keine, also ich hätte jetzt nicht so einen emotionalen Bezug zu irgendeinem bestimmten Ort in Hamburg, dass ich sagen würde, okay, da muss ich jetzt noch unbedingt einmal hin. Vielleicht gäbe es das tatsächlich, ne? Dass man nochmal an den Hafen geht und da nochmal die Hafenluft einzieht oder dass man nochmal an die Alster geht, vielleicht einmal um die Alster läuft. Vielleicht würde man sowas machen, tatsächlich. Aber ich glaube, wenn es nur 24 Stunden sind, dann würde man die Zeit hauptsächlich damit verbringen, sich von Leuten zu verabschieden, die einem wichtig sind. Vielleicht würde man nochmal ein gutes Glas Rotwein oder eine Zigarre rauchen mit seinem Kumpel. Und nochmal darauf anstoßen, dass man sich hoffentlich bald wieder sieht. Also ich glaube, eher so in der Richtung wäre es.
So, du hast gesagt, es gibt ein Konzert am 6. Januar. Dieser Podcast wird am 15. Januar erscheinen. Was haben wir denn noch für Konzerte in Hamburg vielleicht oder darüber hinaus nach dem 15. Januar?
Ich habe, ich bekomme immer wieder von Leuten gesagt, Mensch, du spielst immer große Orte, Elbphilharmonie, Leishalle und so weiter. Man ist dann sind da immer über 1000 Leute, in der Elbphilharmonie sogar 2000 Leute, dann verliert man so ein klein bisschen das Unmittelbare. Kannst du mir mal wieder kleine Konzerte geben? Und deswegen habe ich dazu übergegangen, hier bei mir im Studio, hier, man, das kann man ja mal sehen können.
Ja.
Hier im Studio, ich gehe da mal ganz kurz rein, das ist jetzt, meine Tochter hat da gefeiert, deswegen steht da so ein Tisch. Das ist ein alter Pferdestall. Und da passen so 100 Leute rein, 120 Leute. Und dann habe ich gesagt, Leute, dann bewerbt euch mal für Tickets, die... Und ich spiele hier für euch, für 120 Leute. Okay. Es gab jetzt natürlich, es gab einen großen Andrang, so dass 6 Konzerte schon ausverkauft sind. Also ich habe jetzt 6 Tage gemacht. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, habe gesagt, okay, solange Leute das wollen, mache ich das weiter. Das heißt, ich werde Ende März, Anfang April, vom 28. März bis 2. April hier spielen und Samstag, Sonntag dann auch tagsüber. Das heißt also, ich habe jetzt, die Abends sind alle ausverkauft, ich würde jetzt sozusagen nochmal 16 Uhr in den Verkauf geben, Samstag, Sonntag. Mhm. Und wenn das voll ist, dann nochmal 12 Uhr.
Okay, Termine und so weiter kann ich bei deiner oder auf deiner Homepage wahrscheinlich dann
unter joja-shop.de. Und ansonsten ist übrigens Elbphilharmonie 24 schon im Verkauf, 3. Januar.
Ja.
Das ist auch immer gut, sich rechtzeitig Karten zu besorgen, weil das ist ja ein geil, super Weihnachtsgeschenk.
Ja, ne? Elbphilharmonie ist ja insgesamt immer da muss man auch wettbewerbsmäßig drauf sein, um da Karten zu ergattern.
Ist es übrigens, man muss auch wettbewerbsmäßig drauf sein, um da als Musiker einen Tag zu bekommen.
Ist
weil
so,
es
ne?
gibt nur 365 Tage und kannst dir vorstellen, wie viel Musiker weltweit da spielen wollen. Also
ja.
das ist schon ein hartes Geschäft.
Ja, aber ich sag mal, du gehst dieses harte Geschäft, das harte Brot ja durchaus gut gelaunt an.
Absolut, ja. Also das auf jeden Fall, das ist übrigens auch ein Geheimnis, ne? Man darf nicht, es gibt so viele Rückschläge, auch in meinem Beruf, wenn ich meine, in jedem Beruf, in jedem Leben, ne? Aber man darf einfach die gute Laune behalten. Und am Ende, was kann passieren? man muss vielleicht aus Hamburg weg und dann kommt man halt wieder. Also irgendwie, irgendwie geht's schon weiter.
Joja Wendt, der Mann, der ohne Wettbewerb nichts kann. Die Konzertdaten sowie seinen Shop habe ich euch übrigens in den Shownotes verlinkt. Die kleine Rast übrigens auch. Dort könnt ihr natürlich auch im Hamburger stöbern. Die nächste Ausgabe des Magazins erscheint am 2. Februar. Noch einfacher aber erhaltet ihr das Magazin im Handel oder unter www.derhamburger.info. Alle Folgen vom Hamburger Podcast findet ihr dort selbstverständlich auch, inklusive der Hamburg-Folgen vom Foodtalker-Podcast. Den macht mein kulinarisch versierter Kollege Boris Rogosch. Dass der nicht nur übers Essen sprechen, sondern auch ordentlich anpacken kann, hat er Anfang Januar bewiesen. Da stand er in der kleinen Rast an der Fritteuse. Vielleicht habt ihr ihn dort gesehen. Gut, Pommes und Currywurst sind nur bedingt sein Metier, aber ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht. Und jetzt? Jetzt sage ich Danke. An Joja fürs Mitmachen trotz Erkältung, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt und fürs Sounddesign sorgt, an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork stilsicher verantwortet und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Geschichten. Der Hamburger Podcast Kultur erscheint immer am 15., der Foodtalker am 30. eines Monats. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn, wenn noch nicht geschehen, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcast und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung und am besten noch ein paar Sternchen dazu. Das hilft uns ganz, ganz immens. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, könnt ihr uns diese auch gerne an die Adresse redaktion@derhamburger.info zukommen lassen. Schreibt uns doch einfach einmal, welche Lieblingsorte ihr in Hamburg habt oder wen ihr gerne in diesem Podcast hören würdet. Ich freue mich über Post, wenn sie nett ist. In diesem Sinne, seid nett zueinander, besucht mehr Konzerte, genießt ganz viel Hamburg und hört fleißig der Hamburger Podcast. Danke, ahoi und auf bald.